Ja, also hier ist Gunnar Ries. Gunnar Ries ist ein Geologe. Ich
Mineraloge,
jetzt
Mineraloge.
Mineraloge, okay, den ich jetzt schon seit
Nicht, dass ich von den Geologen nachher geschlagen werde.
okay, gut, also ein Mineraloge, den ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr auf Twitter kenne. Und ja, ich wollte mich eigentlich mit dir über deine Arbeit unterhalten. Heute etwas sehr spontan, aber tun wir es doch mal.
Können ja mal gucken, was draus wird.
Genau. Ja, also, du bist Mineraloge und kein Geologe. Sag mal, wieso dir die Geologen Prügelstrafe anbieten würden.
Eigentlich nicht, weil im Prinzip ist die Unterscheidung ein bisschen antiquiert. Das kommt so ein bisschen, zumindest im Deutschen, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, dass eben geschichtlich die Geologen sind. Das sagen eher die sich mit von der Paläontologie hergeleitet haben, und die Mineralogen sind eher die aus dem Bergbau kamen. Das ist so eigentlich der zumindest, wenn ich mich richtig entsinne, in Deutschland so der Hintergrund, weswegen das getrennt ist. Soweit, wenn ich das richtig sehe, im angelsächsischen Raum ist das eh alles eine Pampe. Also da wird da gar nicht groß unterschieden, sondern da werden also die Paläontologen und die anderen Geologen dann also als Geowissenschaftler irgendwie zusammengemixt.
Ja, so ungefähr hatte ich den Eindruck auch gehabt. Gut, Archäologen sind dann noch mal was ganz anderes. Aber naja, Mineraloge, das heißt, du schnappst dir einen Stein, schwingst deinen Hammer, den du ja auch auf deinem Avatar hier hast, und guckst dir den an mit einer Lupe und so weiter
Im Prinzip
und
genau das. Also wir sind diejenigen, die sich die Steine angucken. Also tatsächlich bis ja mit fängt an mit Hammer und Lupe und geht dann eben so bis in die anderen Gerätschaften hinein, die man dann so braucht. Irgendwelche, was weiß ich, bis hin zu ja Mikrosonden, Elektronenmikroskope, Röntgenfluoreszenzanlagen, all dergleichen. Also um denen die Chemie zu entlocken und die mineralogische Zusammensetzung, um dann wieder natürlich die Geschichte, die der Stein zu erzählen hat, zu entziffern. Das muss man jetzt auch dazu sagen, die Mineralogie in Deutschland ist ja auch zweigeteilt, wo du das gerade mit den Kristallen ansprichst. Es gibt ja
aha.
einmal die eher geologisch petrographische, also gesteinsbeschreibende Fraktion, zu der ich mich zähle. Und
Okay.
dann noch die zweite, das ist eine ganz strenge Teilung, die zweite, die Kristallographen, die wieder eher physikalisch sich der Sache nähern. Frag mich jetzt bitte nicht, warum das getrennt ist, aber das war ganz streng bei uns an der Uni und die sprachen teilweise nicht mal miteinander.
Furchtbar.
Das war also wirklich kurz vorm Bürgerkrieg. Ich fand's albern, aber egal.
Ja, albern. Universitäten sind generell irgendwie albern. Also, du kannst irgendwie ein Stockwerk hochgehen und was? Da gibt es jemanden, der macht, was war das, Umweltsoziologie? Wer hätte das geglaubt? Also wirklich das blanke Chaos. Die wissen nicht, wer sonst noch irgendwo an der Uni ist.
Naja, das war teilweise war das ganz schlimm bei uns. Also das war wirklich manchmal anstrengend. Hat sich, glaube ich, ein bisschen gebessert, aber.
Okay, man kann jetzt irgendwie auf Feldforschung oder was in der Richtung sich spezialisieren dort mit Sicherheit. Und Laboruntersuchung, also alles in die wissenschaftliche Richtung. Und im Prinzip geht es ja auch in die kommerzielle Richtung, ne?
Ja, das ist also letztendlich ein ziemlich weites Feld. Es geht von der, ich sag mal, ist natürlich immer jetzt, ich spreche jetzt mal nicht von Mineralogie und Geologie getrennt, sondern das vermischt sich ja eh so ein bisschen. Aber im Prinzip so ein bisschen die gesamte Rohstoffseite, also die Nicht-Energierohstoffe, nehmen wir mal die, also Kohle, Erdöl fällt so ein bisschen raus, aber so alles, alle
Wenn
Erze,
wir mal Uran und Thorium weglassen.
ja, genau. Uran fällt noch rein, aber ich meine, die ganzen fossilen Geschichten, die fallen so ein bisschen raus. Aber Uran würde reinfallen, die ganzen Lagerstätten der Erze, mineralische Rohstoffe, das spielt da halt eine große Rolle. Das geht dann bis hin zur auch Weiterverarbeitung. Es gibt da durchaus eben Überschneidung bis in die Metallurgie rein. Es geht dann in die ganze, ja, ich sag mal so, Bereich der Festkörperphysik, der Baustoffforschung, der Umweltmineralogie. Das ist also irgendwie, fächert das immer mehr auf. Und das macht die Sache, fand ich auch immer so spannend, weil das letztendlich sehr breit und sehr interdisziplinär aufgestellt ist alles.
Ja, ist es umso erstaunlicher, dass es dann innerhalb des eigenen Faches so derartige Grabenkämpfe gibt, ne? Wenn das so weit ausfächert in andere Bereiche hinein, ne?
Ja, aber das ist vielleicht gerade an der Uni, vielleicht ist das auch ein ganz besonderes Biotop. Also das war ja jetzt nicht nur bei uns in der Mineralogie so, das ging ja auch in der Geologie, ja, zwischen den, ich sag mal, Hard-Rock-Geologen und den Paläontologen und den was waren das, also Sequenzstratigraphen und dann wieder, das ging ja auch immer wild hin und her. Die mochten sich ja auch nicht wirklich.
Okay. Also
man konnte bei dem Sedimentologen wieder Punkte machen, wenn man beim Paläontologen durch die Prüfung gefallen ist und solche Scherze.
Okay. Das
war also umgekehrt, wenn man gut war in Paläontologie, hatte man schon bei dem anderen wieder verspielt. Also
ja, komisches Zeug. Wenn du jetzt rausgehst und du siehst da einen Stein, der dich interessiert, dann interessiert der dich höchstwahrscheinlich weshalb?
Meistens ist es, wenn er ungewöhnlich aussieht, also sprich für den Ort ungewöhnlich. Sagen wir es mal so, oder wenn er...
Also das Problem ist, ich habe von Mineralogie sehr wenig Ahnung. Ich habe ein kleines bisschen so Vulkanblocks mir angeguckt, so heißen, ich erkenne Basalt mit Ach und Krach. Granit auch noch, sobald es denn in die Richtung Metamorphose Gesteine geht. Ich habe keine Ahnung, wie Gneis aussieht. Also beziehungsweise...
da hilft einem immer der alte Mineralogenspruch, was ich nicht weiß, ist Gneis.
Okay.
Das funktioniert meistens wirklich.
Ja, okay, also wie gesagt, ich habe so richtig, wirklich überhaupt keine Ahnung. In ein paar Ecken, da habe ich so ein bisschen Wissen drüber, aber ansonsten überhaupt nichts. Also wie fängt man da an als totaler Anfänger?
Also im Prinzip würde ich da ganz einfach vorgehen. Alles, was optisch auffällt, sei es, dass es besonders schön ist, dass es einfach einem so noch nicht vorgekommen ist, kann man ja mal aufheben.
Okay, also wenn ich jetzt einen Stein aufhebe und der ist so ein bisschen blättrig, so ein bisschen sieht er aus wie Schiefer und hat so eine glänzende Oberfläche so ein bisschen, sowas zum Beispiel, ne?
Zum Beispiel, genau. Dann kann man ja, klar, wenn wir jetzt haben einen Hammer dabei, dann meistens ist ja die Oberfläche verwittert, da sieht man nicht viel, brauchen wir eine frische Anschlagstelle. Also verpassen wir ihm einen mit dem Hammer. Gucken uns diese frische Stelle nochmal genau mit der Lupe an. Dann kann man schon so ein bisschen eben klären, was habe ich da eigentlich in der Hand.
Okay, und worauf achte ich da?
Da kann man jetzt erstmal so ein bisschen auf das Gefüge achten. Wie gesagt, ist es vielleicht schiefrig? Ist es, sind die Minerale eingeregelt? Welche Farbe haben sie? Welchen Glanz haben die? Habe ich verschiedene Minerale? Wie stehen die Minerale auch in Beziehung zueinander? Umwachsen die einander? Sind die getrennt in verschiedenen Gruppen? Oder manchmal hat man Reaktionssäume um Minerale drum. Also da gibt es ja verschiedene optische Sachen, die man da erkennen kann.
Ich glaube, die eine der wichtigsten Unterschiede ist ja immer, ist es ein Sediment oder ist es jetzt direkt einfach ein Stein, der letztendlich magmatisch ist?
Ja, das kann man natürlich dadurch auch jetzt feststellen. Also nicht immer ist das natürlich von außen einfach zu sehen, also mit der Verwitterungsrinde, aber deswegen schlagen wir ihn ja einmal an. Dann sehen wir ja schon, woraus er wahrscheinlich besteht. Und dann kann man natürlich schon so ein bisschen vielleicht die Zuordnung, ob das magmatisch oder Sediment oder metamorph ist, vielleicht schon mal vorsichtig machen.
Ganz andere Sache, die mir gerade einfällt. Gehen wir mal so 10.000 Jahre zurück. Wir suchen Steine, weil wir wollen gerne Bronze machen oder so. Wieso fällt uns sowas auf?
Ja gut, da müssen wir jetzt natürlich jetzt erstmal...
Also ich meine, wir sind ja jetzt blöd, ne? Wir sind so vor 10.000 Jahren, wir haben keine Ahnung, was Bronze ist. aus irgendeinem Grund müssen den Menschen ja die Mineralien aufgefallen sein, aus denen sie dann irgendwie Kupfer oder Zink oder so gewinnen konnten. Ich glaube, die sind ziemlich bunt, ne? Gerade Kupfer müsste ja so blau-grün.
Ich wollte gerade sagen, ich vermute, das hat einfach damit angefangen, dass sie Minerale gefunden haben, die einfach optisch schön waren, die ihnen zumindest aufgefallen sind, weil sie vielleicht sehr hübsch waren oder ungewöhnlich gefärbt waren, weil sie vielleicht auch Farben hergaben als Farbpigmente für irgendwelche Malereien, für irgendwelche kultischen Aktivitäten. Warum auch immer man sie dann vielleicht verhüttet hat, wie man da jetzt genau drauf gekommen ist, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass das so ein bisschen vielleicht auch angefangen hat mit Kupfer. Kupfer kommt ja auch gediegen vor, also sprich wirklich als Metall.
Ja, das habe ich schon gelesen, ja.
Das heißt also, das werden die gefunden haben, werden vielleicht festgestellt haben, dass man dieses Metall bearbeiten kann.
Jo.
Dass das also formbar ist, dass ich damit also irgendwas anfangen kann. Vielleicht durch irgendeinen Zufall haben sie ein bisschen Zinn dazugegeben, haben festgestellt, mit Bronze, das ist noch härter, das ist wesentlich stabiler, da kann ich noch bessere Sachen draus.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mal was gelesen habe, dass es Lagerstätten gibt, in denen Zinn und Kupfer praktisch
gemeinsam
in einem Stück vorkommen und dass dann einfach durch Zufall eine Bronze dadurch rauskam.
Das könnte ich mir vorstellen, dass das erst wirklich reiner Zufall war, so wie das hier letztendlich ja mit den Stählen auch passiert ist später, dass man Lagerstätten hatte, die wirklich auch noch die wirklich Zusammensetzung hatten, dass eben das entsprechende Werkstück da schon draus entstehen konnte. Dass man später dann irgendwann dazu gekommen ist, na, wenn ich das eine zu dem anderen gebe, dann kriege ich das auch hin.
So oder so ähnlich hatte ich das, glaube ich, mal gelesen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Würde ich aber durchaus nicht ausschließen. Der Mensch lernt ja durch Beobachten und dann durch entsprechendes Herumexperimentieren. Ja, das kann ich mir gut so vorstellen.
Eine andere Sache, ich habe mich ja viel mit Kernkraft beschäftigt und deswegen natürlich auch Uranminerale. Mhm. Und da ist ja das Kriterium schlechthin, das Ding ist einfach ziemlich schwer. Das scheint irgendwie ein ziemlich gutes Kriterium zu sein. Wenn ein Stein ziemlich schwer ist, dann ist das höchstwahrscheinlich irgendein Erz.
Ja, das ist auf jeden Fall, das Gewicht fällt ja schon bei Eisenerzen auf, das hat durchaus den anderen normalen Gestein gegenüber durchaus ein höheres Gewicht bei gleicher Größe. Das fällt auf, weil die Metalle sind ja auch alle relativ schwer, die meisten jedenfalls, wenn wir jetzt mal den Leichtmetallen mal abgehen, aber so Eisen, das fällt schon, merkt man schon. Dadurch separieren sie sich ja auch in der Natur oft sehr gut und werden dann ja auch vielleicht schon in Flüssen angereichert oder das.
Ja, stimmt. Ich glaube, wie war das? Es gab so eine spezielle Technik für den Damaszenerstahl. Dafür brauchte man ganz bestimmtes Erz und das wurde tatsächlich irgendwie aus einem Sand von einem Fluss gewonnen und irgendwann war nichts mehr übrig.
Ich glaube, kam das nicht aus Indien, irgendwie dieses Erz?
Naja, irgendwie so, ich glaube Indien, Pakistan, irgendwas.
Ja, ich meinte so aus der Ecke irgendwo das mal gehört haben, dass wir eben das, ja, wie wir eben ja auch bei der Bronze schon, dass das tatsächlich die Zusammensetzung eben schon hatte für guten Stahl. Und klar, das war natürlich, denke ich, ein Aha-Erlebnis, als man das zum ersten Mal verhüttet hat.
Ja, also war ja ein relativ komplizierter Prozess, aber ja, egal. Jedenfalls irgendwann war das Erz nicht mehr da. Das hat das gerade die richtigen Verunreinigungen sozusagen hatte und dann konnte es keiner mehr machen,
bis man es wieder
100 Jahren hat man es dann wieder hingekriegt.
Bis man das dann langsam wieder rausgekriegt hat, wie das eigentlich funktionierte.
Ja. Ja, was machst du gerade aktuell eigentlich? Ich habe das überhaupt nie mitgekriegt.
Aktuell, ich bin ja so ein bisschen aus der Forschung raus. Ich bin ja jetzt im Prinzip, wie soll ich das ausdrücken, in so einem kleinen Labor. Wir machen hauptsächlich Festkörperanalytik, also für andere Firmen, für großes Geschäft bei uns. Oder eines unserer Standbeine ist zum Beispiel Asbest, was ja immer noch weitflächig verbaut ist. Und das halt zu gucken, ob Baustoffe asbestbelastet sind. Das ist im Moment so eines unserer Standbeine. Oder ein zweites ist eben, wir haben eine RFA-Anlage, die halt, wenn uns Leute eben Proben schicken, auch gerade auch aus dem Rohstoffbereich, wollen die halt wissen, wir haben Erz eingekauft, hat das überhaupt die Werte, die Leute gesagt haben, die es haben soll.
Ja, was ist eine RFA-Anlage? Ich habe keine Ahnung.
Eine Röntgenfluoreszenzanalytik.
Ach so, alles klar. Okay, und was für Firmen sind das so, die dann dieses Erz anschleppen?
Das sind meistens sind es irgendwelche Importfirmen oder die das als Zuschlagstoffe oder für irgendwelche Werksachen brauchen.
Also die müssen gucken einfach, ob da drin ist, was draufsteht.
Sozusagen. Wollen ja bestimmte angereichertes Material kaufen, lassen dann halt eine Probe sich schicken, schicken die bei uns ein, wir gucken nach, was enthält diese Probe und dann können die halt entweder die Bestellung abgeben oder eben auch zur Qualitätskontrolle, ob sie wirklich das kriegen, was sie auch bestellt haben.
Ich habe so einen ganz komischen Studiengang gehabt, wo man wirklich jeden Scheiß irgendwann mal gehabt hat. Und eins davon war auch mal so halb geologisch angehaucht, sagen wir mal so. Von daher habe ich bestenfalls ein ungesundes Halbwissen. Wie funktioniert jetzt so eine Erzlagerstätte im Allgemeinen? Also meistens fängt es ja irgendwo damit an, dass man eine Magmakammer beispielsweise hat. Und da können ja schon eine ganze Menge interessante Prozesse passieren, einfach wenn die abkühlt und zuerst natürlich die Dinger sich auskristallisieren, die den niedrigsten Schmelzpunkt haben. Blödsinn, den höchsten natürlich.
Ja, das ist klar. Wenn dieses Magma sich abkühlt, dann fallen halt erst, also die mit dem höchsten Schmelzpunkt, die Minerale zuerst, einfach zuerst kristallisieren, die, wenn sie jetzt schwerer sind, sagen wir einfach, sinken sie ab. Dadurch reichert sich natürlich das Magma auch an anderen Stoffen wieder an, also die eben nicht gebraucht werden für diese Minerale. Das heißt, wir verändern ja auch den Chemismus des Magmas. Und dadurch kommt es eben irgendwann zu so einer Art Fraktionierung. Das heißt, wir haben bestimmte Elemente, die früh kristallisieren, die entweder oben oder unten, also meistens unten, meistens sind die schwerer als die Schmelze, absinken in der Magmenkammer und die leichteren Elemente oder die später kristallisierenden Elemente, die reichern sich meistens oben in der Magmenkammer an. Aber so die ganzen Stahlerze oder Stahlbildner, die tauchen oft eher in den unteren Stockwerken auf.
Also so Zeugs wie Molybdän, genau. Oder so.
Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich habe ja immer mal in so einem Buch mitgeschrieben. Ich muss das jetzt mal so ein bisschen aus dem hohlen Bauch heraus arbeiten. Aber meistens kristallisieren die halt früh aus, also so wie Eisen letztendlich auch sich in den, es gibt ja die sogenannten mafischen Minerale, also Magnesium und Eisen, die halt früh dann sich abtrennen und die etwas saureren, beziehungsweise die tauchen dann eher wieder in den oberen Stockwerken auf.
Und dann gibt es die Variante, dass sich im Wasser sozusagen etwas löst und dann aus hydrothermischen, also sich das Wasser praktisch durch Spalten nach oben bewegt und dann so langsam, aber genau, sicher.
Genau, das ist im Prinzip so diese gesamte Abfolge. Also wir trennen ja erstmal schon alles, was früh ausfällt, landet halt unten. Dann haben wir ja in so einem Magma eine Menge Wasser. Sind wir ganz erstaunt, wie viel Wasser in so einem Magma gelöst sein kann. Nur in den Mineralen, die hinterher entstehen, findet sich dieses Wasser irgendwie ja nicht wieder. Das heißt, wir reichern letztendlich ja nicht nur gewisse Elemente ein, wir reichern auch fluide Phase. Da ist nicht nur Wasser, da ist auch CO2, da sind diverse Gase mit dabei. Die reichern wir letztendlich im Magma immer mehr an. Und die finden einfach in diesem entstehenden Gestein keinen Platz. Das heißt, die sind sehr heiß, die sind sehr aggressiv, die werden letztendlich bei der Kristallisation ins Nebengestein auch verdrängt. Dort kommt es dann auch zu allerlei Wechselwirkungen. Diese Wässer, ich nenne sie jetzt einfach mal Wässer, diese Flüssigkeiten lösen natürlich auch Elemente aus dem Nebengestein. Sie lagern dann natürlich auch wieder was ab. Dort gibt es dann die Skarne zum Beispiel, das ist ja auch so ein alter Bergmannsausdruck, wo dann auch wieder Elemente oder Minerale gebildet werden, die dann wieder bergmännisch sehr interessant sind. Findet man zum Beispiel auch seltene Erden durchaus wieder. Ich habe mal einen sehr interessanten, ich vermute, dass es so eine Art Skarn oder sowas war, gefunden im Geschiebe in so einer Kiesgrube. Da war irgendwie ein Zeorotit drin, also so eine Art seltene Erdenmineral, was wirklich, also im Prinzip in der Kiesgrube rumgelegen hat. Also es war jetzt nicht wirklich abbauwürdig, aber immerhin faustgroß und hatte durchaus interessante Mengen an Zeer. Also sowas, man hat ja praktisch immer wieder jede Stufe der Mag oder der Gesteinsgenese hat man immer wieder auch gewisse Lagerstätten, die dort wieder eine Rolle spielen.
Ja, und dann irgendwann wird das ganze Zeug abgetragen und dann bilden sich langsam Sedimente und dann kommt zu einer ganz neuen Klasse sozusagen an Anreicherungsvorgängen,
ja,
oder?
Dann können wir das Spiel ja im Prinzip weitermachen. Wir haben jetzt unsere Magmenkammer irgendwie oder unser Gestein letztendlich ist entstanden aus der Schmelze, hat halt schon eine gewisse An- und Anreicherung an bestimmten Elementen. Wenn wir jetzt das Ganze auch noch mal verwittern, dann läuft das Ganze im Prinzip so eine Art, so ein bisschen wie rückwärts. Durch die Lösung gehen ja bestimmt die Minerale schneller kaputt als andere. Das heißt, auch da haben wir schon wieder eine Anreicherung an bestimmten Mineralen und damit bestimmten Elementen und andere Minerale werden abgeführt mit der mit der Lösung, mit der Verwitterungslösung. Wenn wir jetzt mal so einen handelsüblichen Ozeanboden nehmen, der hat ja hauptsächlich ist das ja Basalt. Das heißt, wir haben Großteile irgendwelche, nennen wir sie mal, ich weiß, jetzt werden mich alle schlagen, nennen wir sie mal Olivin, so als ganz groß, ganz weit, gar nicht eng definiert. Also Eisen, Magnesium, Silikate.
Okay, das ist Olivin.
Olivin besteht aus zwei Endmineralen, Eisensilikat und Magnesiumsilikat.
Und das ist jetzt so ein olivfarbenes,
das ist
komisches
so ein
Zeug,
grünes, ne? Grünliche, schimmerndes Mineral. Und wenn wir jetzt, die sind jetzt fein verteilt in unserem, noch auch andere Eisen- und Magnesiumhaltigen Minerale, sind jetzt in unserem Ozeanbodenbasalt. Den haben wir jetzt unten schön gebildet im Meer, ist ja auch ganz toll. Das wird jetzt gehoben, an Land gezogen, durch die Plattentektonik, kommt also unter Lufteinfluss, befinden wir uns in den Tropen, ganz wunderbar. Diese Minerale sind sehr empfindlich. Also gerade Olivin, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen einfach rausgegriffen. Olivin ist ein Mineral, das braucht man nur schief angucken, dann verwittert das.
Okay.
Das heißt also, Eisen und Magnesium gehen in Lösung und werden mit dieser Lösung abtransportiert. Nun, ganz, 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 ganz wenige Bestandteile kann da zum Beispiel Nickel drin sein im Olivin. Das würde sich nie und nimmer lohnen abzubauen. Man müsste also Kilotonnen von Gestein bewegen, um auch nur ein Nanogramm Nickel daraus zu ziehen. Kein Mensch würde auf den blöden Gedanken kommen, das zu machen. Aber durch die Verwitterung haben wir jetzt das Angenehme,
dass der ganze Scheiß, der ganze Rest weggeht.
Der ganze Mist ist jetzt in der Bodenlösung drin. Diese Bodenlösung sinkt ab und dort kommt es zu Austauschmineralen. Jetzt sind im Ozeanboden auch noch, da sind Serpentine drin, da sind auch noch andere Minerale, die...
Serpentine, was sind das? Wieso heißen die so? Ich meine, das heißt irgendwas sowas wie Schlange oder so.
Weil sie letztendlich, genau, Serpentin, da spielt die Schlange wieder mit einer Rolle, das leitet sich, da sind wir jetzt fast schon wieder beim Asbest, nämlich es ist tatsächlich ein Mineral, welches sich aufrollen kann. Es gibt verschiedene Serpentine, aber eins, Chrysotyl, kann sich aufrollen und kann so eine Art schlangenartige Haare praktisch oder lange schlangenartige Aggregate bilden. Deswegen heißt das Ding eigentlich so. Aber diese große Klasse der Minerale neigt eben dazu, Magnesium rauszutreten und Nickel aufzunehmen. Das heißt, kommen jetzt irgendwie dazu, dass diese Bodenlösung, da ist ganz, ganz wenig Nickel drin, ganz viel Magnesium. Aber trotzdem möchte jetzt irgendwie dieses Mineral sein eigenes Magnesium loswerden und nimmt das Nickel auf. Und wenn das jetzt lange genug passiert, dann haben wir irgendwann Nickelsilikat dort vorliegen.
Wie ein Schwamm, einfach wie ein Schwamm, der das aufgezogen hat.
Genau, ein Mineral, also eine Austauschreaktion. Einer geht raus, einer fliegt rein. Ich habe das sogar irgendwo mal aufgeschrieben. Ich muss mal ganz schnell, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Geschichte, genau, ja, tatsächlich, genau. Olivin, da waren wir hängen geblieben. Ja, Forsteri zum Beispiel, das ist ein Olivin-Mineral. Also wie gesagt, Olivin ist kein eigentliches Mineral, sondern es gibt im Prinzip zwei Endglieder. Forsterit, das ist Magnesiumsilikat, und Feierlit ist das Eisenendglied. Dazwischen, also die gibt es eine Mischkristallreihe. Und wie gesagt, gerade das gibt eben einige, die es gibt auch Nickel-Olivin, die eben gewissen Nickel-Anteil enthalten. Und wenn die jetzt verwittern und dieses Magnesium und damit eben dann auch ein bisschen das Nickel in Lösung geht, dann kann das Ganze dann irgendwann von anderen Silikaten, eben von diesen in Austauschreaktionen, können die sich halt das Nickel aus der Bodenlösung greifen und können ihr Magnesium freisetzen. Dann haben wir nämlich irgendwann Nickelsilikat, das ist ganz bekannt, das ist Garnierit.
Das sagt mir überhaupt nichts, aber...
Ist nach einem französischen Mineralogen benannt, der das entdeckt hat, und zwar auf Neukaledonien. Deswegen komme ich jetzt eigentlich auf dieses Beispiel. Ich war da irgendwie so ein bisschen drüber gestolpert. Dieses Mineral ist im Prinzip das, was mich auf die Verwitterungsgeschichten nachher gestoßen hat. Und das wird halt abgebaut. Dort ist Ozeanboden hochgeschuppt worden, ist tropisch verwittert. Dort haben sich eben große Lagerstätten gebildet, eigentlich die nicht größten nicht magmatischen Nickel-Lagerstätten der Welt. Also bis zur Entdeckung von dem Sudbury-Komplex waren die, der liegt in Kanada, waren die größten Nickel-Lagerstätten der Welt. Dort ist halt praktisch über Verwitterung das Ganze angereichert worden.
Ja. Okay, und dann gibt es noch die Variante, dass man das Ganze organisch macht.
Ja, das geht dann natürlich auch noch, wenn man jetzt...
Ja, also es gibt ja so Zeugs wie Raseneisenerz, es gibt diese ganzen, wie heißen die Schichten, diese Eisenerzschichten?
Ich weiß, Ortstein? Ortstein, meinst du jetzt...
Nee, irgendwie ganz einfacher Name, irgendwas mit Schichten ist es auf jeden Fall. die sich einfach im Meer gebildet haben.
Ich weiß, Etabirit, du meinst die, wie heißen die Dinger noch auf Deutsch? Bändereisenerze.
Genau, ja, die Bändereisenerze, die meinte ich.
Die spielen jetzt noch wieder auf einer etwas anderen Seite eine Rolle, aber kommt jetzt selber rein. Wir haben natürlich eine Menge Eisen. Höchstwahrscheinlich werden mich jetzt auch wieder alle schlagen wollen, aber grob gesagt ist es natürlich so, wenn wir einen Planeten haben mit reduzierender Atmosphäre, können wir natürlich jede Menge zweiwertiges Eisen ins Wasser geben. Das ist dann sehr mobil, ist löslich, schwimmt da halt im Wasser rum. Wenn wir jetzt ein kleines Bakterium haben, was Sauerstoff produziert, dann kriegen wir irgendwann natürlich eine Ausfällungsreaktion. Dann fällt natürlich das Eisen, wird aufoxidiert, wird dreiwertig, ist nicht mehr löslich, sinkt ab und das rhythmisch passiert, dann haben wir irgendwann natürlich Bändereisenerze.
Genau. Ich hatte das irgendwann mal, ich habe dazu mal in einem Biologiekurs oder sowas, also einen Vortrag gehalten. Da hatte ich das am Wickel gehabt. Ich glaube, das geht sogar so weit, dass die Bakterien gar nicht erst Sauerstoff gebildet haben, sondern dass sie einfach das zweiwertige Eisen aus dem Wasser genommen haben und den Sauerstoff gleich da dran geklebt haben, sodass der Sauerstoff nie zu einem Problem wurde. Zumindest so lange, bis das Eisen ausgegangen ist, und dann hatten sie ein Problem.
Ich meine, es gibt da eben diese beiden Thesen, die du eben erklärt hast, ist auch mit dabei. Und wahrscheinlich hat sie auch eine große Rolle gespielt. Ich müsste jetzt so ein bisschen, wie gesagt, lügen. Ich bin jetzt nicht ganz auf der Höhe der Diskussion. Ich meine, dass beide eine Rolle, oder beide zumindest diskutiert werden und wahrscheinlich wohl auch beide eine Rolle gespielt haben.
Und wie sieht das anderswo aus? Okay, das war jetzt die Ozeangeschichte. Also es gibt ja so Dinge, wie gesagt, das mit der Kernkraft, das verfolgt mich immer etwas.
Ja, das kommt natürlich im Prinzip wieder ins gleiche Spiel rein. Ne? Auch Urane sind natürlich, du hattest ja auch selber auch im Blog schon mal das Beispiel von Oklo gebracht.
Genau.
Also das ist natürlich auch da, kann uns die Geologie oder die Mineralogie oder wie auch immer durchaus Wege zeigen, wie das Zeugs auch durchaus über geologische Zeiträume wieder zu verpacken ist.
Aber eigentlich wollte ich auf die Asche aus den Kohlekraftwerken hinaus, weil da ist ja doch ein erheblicher Urananteil drin, weil sich schlichtweg, so wie es aussieht, in organischem Material wie halt Kohle, sich das Uran einfach anreichert über die paar Millionen Jahre, die es da halt rumliegt.
Wahrscheinlich bin ich da nicht ganz der richtige Fachmann, aber prinzipiell ist es ja wirklich so, dass Kohlekraftwerke durchaus eine nicht unerhebliche Menge Radioaktivität freisetzen, wenn ich mich jetzt nicht völlig auf dem Holzweg befinde. Und im Prinzip muss ja irgendwie diese Radioaktivität herkommen. Also ich meine auch, dass die von Uran kommt, dass
Es gab schon ernsthafte Projekte, dass man Asche aus Kohlekraftwerken genommen hat und daraus Uran gewonnen hat. Nur, dass Kohleasche am Ende kein ganz so gutes Erz ist wie ein richtig gutes Uranerz.
Ja, man wird jetzt wahrscheinlich wieder jede Menge Material bewegen müssen, um da entsprechend irgendwas rauszukriegen.
Ja, ich glaube, wirtschaftlich ist es heutzutage also billig, ne? Also der billige Abbau von Uran braucht man, glaube ich, 100 ppm. So Minimum. Ich glaube, das ist für die meisten Erze wäre das eine extrem niedrige
Das wäre
Konzentration.
niedrig, ja, das ist ja 100 ppm ist ja wirklich nicht viel.
Ist wirklich nicht viel, aber das ist so die Grenze, mit der die Leute
Wie das wird noch wirtschaftlich macht.
eigentlich erstaunlich, aber naja, das Ganze wird dann durch Säure, also das Erz wird praktisch aufgeschüttet in einer wasserdichten Betonschüssel sozusagen und dann wird das Ganze mit Säure ausgebleicht und dann ist eine relativ niedrige Konzentration wahrscheinlich noch irgendwie akzeptabel.
Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie leicht auch das entsprechende Element, was man haben will, zu trennen ist, beziehungsweise wie viel Geld man letztendlich damit machen kann. Uran ist natürlich auch ein relativ schweres Element. Das heißt, man kann natürlich mit einigermaßen technischem Aufwand kann man das sicherlich auch von leichteren Elementen relativ gut trennen. Bin jetzt nicht so firm drin, wie da jetzt die Aufbereitung genau läuft. Könnte mir aber vorstellen, dass das durchaus da Mittel und Wege gibt, da die Spreu vom Weizen zu trennen.
Die andere Sache, was ja auch furchtbar aktuell ist, sind ja die seltenen Erden. Das sind nun Erze, soweit ich das weiß, wo alles mögliche Zeugs gemischt drin vorkommt, weil die seltenen Erden chemisch alle relativ ähnlich sind.
Die haben alle chemisch ja ein relativ ähnliches Verhalten. Das heißt, also meistens treten sie ja auch zusammen auf.
Okay, also selten sind sie hauptsächlich deswegen, weil sie irgendwie selten allein anzutreffen sind. Ne? So oder so ähnlich ist es doch.
Ja, so selten sind sie letztendlich gar nicht. Ich meine, dass der Name seltene Erden selber sich auch gar nicht so sehr von der Seltenheit herleitet. Also sind häufiger, als man gemeinhin denkt. Das hört sich zwar jetzt immer wild an, nach dem Motto, die Chinesen haben da Monopol drauf und da ihre Bayern Obo, die große seltene Erdmine und die halten halt die Hand drauf. Aber letztendlich haben wir uns ja auch selbst so ein bisschen ins Knie geschossen. Also die Amerikaner da mit Mountain Pass hatten ja durchaus auch eine große Mine.
Ja gut, die ist ja auch nicht weggerannt.
Die ist nicht weggerannt, die wird, ich glaube, die haben sie auch jetzt wieder angefahren. Die ist, aber man hat halt eine Zeit lang einfach so gesagt, dass das A, ist es eine ziemliche Sauerei, die seltenen Erden zu fördern, weil die auch gerne eben mit radioaktiven Elementen zusammen vorkommen. Das heißt, wir haben auch immer gleich das Problem, dass wir da eine Menge Umwelt verbrunzen. Und wie das halt ist, dann kommen natürlich die Umweltauflagen. Ich will die jetzt gar nicht schlecht reden, aber das macht die Sache natürlich teuer. So, und dann haben sich die Amerikaner natürlich, nicht nur die, aber nehmen wir jetzt mal einfach die Amerikaner gedacht, okay, es hat eine Panne in Bayern, in Mountain Pass gegeben, da ist auch wieder so eine Abraumhalde da ausgeflossen, so ein Absetzsee, den ganzen radioaktiven Scheiß da irgendwo in die Natur, war nicht gut. Haben sie die Umweltauflagen erhöht, das wurde teurer, haben die gesagt, Blödsinn, wir können die Dinger viel billiger beim Chinesen kaufen. Soll der doch seine Umwelt versauern.
Das ist leider irgendwie ein Muster, das man immer wieder sieht, dass halt dann irgendwann die Umweltauflagen so hoch geworden sind, dass es hier nicht mehr gemacht wird und am Ende gar nichts erreicht wurde, anstatt dass man versucht, irgendwo eine Möglichkeit zu finden, dass man es so gut wie es geht macht.
Oder dass man zumindest, sagen wir mal so, das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Es ist ja gut, die Umweltauflagen hochzuhalten. Das ist ja eine wunderbare Sache. Nur es ist ja letztendlich immer so ein bisschen blauäugig zu sagen, ah, das ist gefährlich, deswegen machen wir es hier nicht. Aber natürlich will ich mein Smartphone haben, ich will mein Computer haben, ich will mein Auto soll Konnektivität haben, meine Windenergie soll Neodym-Magneten haben. Ja, aber dieses Zeug fällt ja nicht vom Himmel.
Ja, und dann muss man mindestens irgendwo die Möglichkeit offen lassen, dass man entweder sagt, okay, wir importieren es halt vom Chinesen und das, was man gemacht hat. Oder man muss eine Möglichkeit finden, wie man es halt trotzdem noch irgendwie abbauen kann, beziehungsweise wie man die Umweltauflagen so gestaltet, dass sie wenigstens durchführbar sind.
Dass sie durchführbar sind und auch zu sich selber so ehrlich sein, zu sein, entweder zu sagen, es ist so scheißegal, ob andere ihre Umwelt verbrunzen und daran krepieren. Hauptsache, ich habe ein gutes Leben und eine saubere Umwelt.
So ein bisschen ist es so leider.
Wir machen bei uns das Menschenmögliche, dass das ordentlich ist, aber eben auch bezahlbar.
Ja.
Das ist ja beim Fracking das gleiche Spiel. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, wenn ich den Thermostat aufdrehe, will ich eine warme Bude haben, aber verdammt nochmal, kein Fracking in Deutschland. Das Gas kommt aber auch irgendwo her. Na gut, es ist halt der Russe, der seine Umwelt durch den Wolf dreht. Der hat ja auch genug.
Ja. Entweder Russland oder die Holländer sind es, glaube ich.
Oder die Holländer oder wer auch immer. Aber ich halte das mal für so ein bisschen unehrlich.
So. Ja. Wie ist das eigentlich? Ich hatte ja über Fracking und Geothermie geschrieben, falls du dich erinnerst. Mhm. Wie falsch lag ich da?
Ich meine, also ich bin ja jetzt nicht der Experte. Also ich meine aber, dass das lag gar nicht falsch. Warum? Also mir war jedenfalls kein grober Fehler aufgefallen. Also hätte ich schon irgendwas gesagt.
Okay, der Punkt ist einfach, das ist irgendwie auf meinem Mist gewachsen. Ich bin am Ende kein Experte und muss dann immer mal fragen, ob es denn falsch war oder nicht.
Also wieder Fracking bin ich jetzt auch nicht wirklich der Experte. Ich bin da auch so ein bisschen halt reingestolpert, mich da so ein bisschen mit beschäftigen müssen, weil irgendwann dieses unselige Buch, was ich mal mit dem Florian Neukirchen zusammengeschrieben habe, irgendwie haben wir uns die Energierohstoffe gegenseitig immer zugeschoben. Und da ich der faule Sack der Verbindung war und am wenigsten gemacht habe, hat er mir das dann irgendwann um die Ohren geschlagen und gesagt, mach.
Okay.
Da ein bisschen mit beschäftigt.
Was mir in dem Zusammenhang irgendwann mal eingefallen ist, man holt ja eine ganze Menge gelöste Minerale aus dem Boden daraus. Mhm. Man holt da ja echt eine Brühe raus, die man mit Wasser schwer beschreiben kann.
Ich wollte gerade sagen, die man eigentlich gar nicht an der Oberfläche haben will.
Ja, was ist da so typischerweise drin? Und was sich natürlich anschließt, ist das Zeug potenziell wenigstens in irgendeiner Weise nützlich?
Ich kann mal die zweite Frage zuerst beantworten, soweit ich das kann. Ich muss das jetzt immer unter dem großen, das hat mich gar nicht so sehr beschäftigt. Aber im Prinzip, nein, ich glaube, sie ist zu gar nichts Nutze.
Okay.
Ich habe da jede Menge organische Stoffe drin, alleine weil ich natürlich auf organische Energiestoffe losgehe. In diesen Schiefern habe ich ja nicht nur Gas, da habe ich ja auch irgendwelche, die gesamte Organik rauf und runter drin. Ne?
Okay, da könnte man jetzt sagen, da ist ganz bestimmt eine Menge Phosphor drin, weil ist halt organisch.
Würde ich nicht abstreiten wollen, aber hauptsächlich hast du so diese ganze aromatische Gesippschaft damit bei.
Aha, okay, also jede Menge Kohlenwasserstoffe, die man
nicht haben will. Die ganzen Kohlenwasserstoffe, die man letztendlich nicht haben will und wohl auch nicht wirklich verwerten kann. Dann natürlich jede Menge andere gelöste Stoffe, das geht, glaube ich, bis hin auch zu irgendwelchen radioaktiven Elementen, die dann auch am besten nicht in der Umwelt wieder auftauchen sollten. Und deswegen kommt man ja einfach dazu über, sagt, okay, das kommt aus dem Boden, jagen wir es dann wieder rein. Und wenn man Pech hat, dann pickt man halt eine noch unter Spannung stehende Störung an und hat dann Erdbeben.
Nun hatte ich ja auch über Geothermie allgemein geschrieben und da meldete sich jemand vollkommen zu Recht und korrekt, dass die meiste Geothermie letzten Endes durch grundwasserführende Schichten, durch poröse Schichten funktioniert.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich meine mitbekommen zu haben, dass das so ein bisschen unterschieden wird in diese tiefe und flache Geothermie. Dass man also bei der flachen im Prinzip so bis ins Grundwasser halt so die diese Sachen nutzt. Das ist teilweise auch noch gar nicht mal die Energie, die aus der Erdinneren kommt. Das ist teilweise auch schon wieder Energie, die sozusagen von außen Wärme, die in den Boden eindringt.
Ja, zumindest also das, was ganz flach ist, das auf jeden Fall. Also wenn du so 10 Meter Tiefe hast oder so, naja, das ist...
Tiefe ist dann tatsächlich, wenn du bis runter gehst und da die ich sag mal, heißen Schichten anbohrst und dann eben auch mit Gewalt teilweise mit Fracking auch öffnest, wenn das sich dich gar nicht anders machen lässt. Da haben die in Basel ja auch nicht so unbedingt gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, ich glaube, in Basel kam da nicht sogar Erdgas mit raus, als sie das gebohrt haben.
Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber da haben sie eben, klar, die ganze Region ist noch ein bisschen unter Druck. Da haben sie da wohl ein bisschen eine Störung. Und klar, das, wenn du da jetzt noch Wasser reinjagst, dann hast du das geschmiert. Dann freut sich das Ganze.
Ja gut, das ist jetzt in den Alpen, von daher wird das alles irgendwie unter Spannung sein, weil es wird ja ständig von Afrika unter Spannung gehalten.
Ne? Ja, der drückt ja immer mit seinem Rammsporn Italien immer noch in den weichen Unterleib Europas.
Ja. Ist natürlich die Frage, ob man dann, naja, entweder muss man sagen, okay, wenn wir dort bohren, dann gibt es Erdbeben der Stärke 3, 4 oder so und das müssen wir dann abkönnen. Oder man muss dann halt sagen, okay, wäre eine schöne Idee, aber müssen wir lassen.
Ich fürchte oder ich schätze, im Moment ist man allzu zu letzterem. Dann sagt man, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu heftig.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie stark die waren, aber ich habe sowas.
Hat wohl ein paar Schäden gegeben. Ich muss jetzt ein bisschen auch lügen. Mhm. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Müsste ich nachgucken.
Ja, ist in Ordnung. Wir hatten jetzt gehabt Erze aus Magma. Wir hatten gehabt das Ganze mit den Sedimenten, wir hatten das Ganze gehabt organisch. Gibt's noch irgendwas? Ich kann mir gerade spontan nichts vorstellen.
Oh, man kann natürlich jetzt noch so ein bisschen die Biologie mit reinspielen lassen. Also unsere kleinen Bakterienfreunde sind da ja auch ganz hilfreich immer. Das fängt beim Gold an, das hatten wir vorhin auch schon. Also im Prinzip kein Goldnugget ohne Bakterien. Frag mich jetzt nicht, wie das funktioniert. Ich habe nur mal jetzt irgendwo gesehen, es gibt eine Veröffentlichung, die da durchaus von ausgeht, dass da immer auch Bakterien eine Rolle spielen. Und ich denke, das könnte auch gut hinkommen. Da müsste ich jetzt aber auch erst wieder nachlesen, wie das genau funktioniert. Hab da aber noch eine ganz interessante Geschichte auf Lager. Die ist auch nicht mehr ganz neu. Die ist inzwischen auch schon 15 Jahre alt. Das ist aber ganz, ganz faszinierend gewesen, die so ein bisschen... So aus dem, ich sag mal, langen Erlebnis eines langen Geologenlebens vielleicht unter der Rubrik zu fassen ist. Als ich studiert habe, kam so ein bisschen die Idee auf, dass man doch auch Erze durch Bakterien aufbereiten könnte oder Bakterien für sich arbeiten lassen könnte. Gab also, nicht, dieses Bioleaching war da ein großes Thema und Versuche und Versuchsanlagen und ganz toll. Und als ich dann irgendwann nach meinem Studium die Chance hatte, halt für ein Jahr nach Afrika zu gehen, habe ich das ja auch gemacht. Dann waren wir da an der Universität in Kampala und hatte ich dann auch die Chance, mit den dortigen Studenten dann mal so eine Exkursion mitzumachen. Und da sind wir in die an die Ruwenzori Mountains herangefahren. Gibt es eine Erzmine, die Kilembe-Minen. Das ist im Prinzip auch so eine Sulfidmine, da sind also sulfidische Erze abgebaut worden, grob gesagt, so ähnlich wie bei uns in Deutschland der Rammelsberg, ganz, ganz grob. Und die hatten halt dann auch, diese werden da auch schon 100 Jahre abgebaut oder zumindest seit dem letzten Jahrhundert. Und die haben da auch große Halden und diese Halden verwittern jetzt und setzen Schwefelsäure frei. Diese Schwefelsäure fließt in den darunterliegenden Nationalpark, verseucht dort den Lake George. Und da wollten die schon lange dafür sorgen, dass das nicht passiert, dass da nicht Schwefelsäure reinfließt.
Ja, wäre irgendwie praktisch.
Hatten sich halt überlegt, kann man ja auch was gleichzeitig mit diesen Halden machen. Und da haben die tatsächlich, wenn ich mich nicht völlig irre, um 2000 rum die erste große kommerzielle Bioleaching-Anlage gebaut, um eben diese Erze, diese Erzhalden nochmal wieder anzufahren. Und ich glaube, hauptsächlich ging es um Kobalt und auch Kupfer und diese ganze, aber ich glaube, hauptsächlich war es Kobalt. Ich glaube, Kobalt war das hauptsächlich, worauf sie aus wollten. Und ich fand das ganz faszinierend, weil ich kannte das aus dem Studium, da so, ah, das ist so, ah, könnte man ja mal machen in der Zukunft und auch, schauen wir mal. Und jetzt steht man da plötzlich vor diesen riesigen Tanks und kann da über weglaufen und sieht da also diese Brühe und im Prinzip so die afrikanischen Studenten, die hatten überhaupt so ein bisschen so dieses Gefühl so nach dem Motto, ja, was haben wir schon Weltbewegendes, so nach dem Motto. Und jetzt muss man dir wirklich mal sagen, so nein, hier habt ihr etwas, so kein Student in Amerika, kein Student in Europa hat die Möglichkeit, hier so eine Anlage live und in Farbe zu sehen. Das ist das Erste. Ihr seid die Ersten, die das können. Das haben die nicht geglaubt. Und gesagt, die Europäer, die Amerikaner, so fortschrittlich, wie kann hier? Nein, man müsste dir wirklich sagen, ihr seht hier etwas, was kein anderer sehen kann. Vielleicht in 5, 6 Jahren auch die anderen, aber ihr seid die Ersten.
Ja, es ist ja auch so, dass die Industrie in Europa und auch in Nordamerika furchtbar konservativ ist. In allen Bereichen.
Kommt noch hinzu. Und wie gesagt, hier kamen eben mehrere Ideen. Der Staat und viele Entwicklungshilfeorganisationen haben halt dazugegeben, um diesen Nationalpark halt zu schützen. Es hat sich eben ein Minenkonsortium gefunden, die eben diese neue Technik auch einsetzen wollte. Ja. Gerade weil sie halt den Ruf, ich weiß nicht, ob sich das wirklich rausgestellt, ich habe das nachher nicht mehr weiter verfolgt, aber weil sie halt den Ruf hatte, auch besonders umweltschonend zu sein. Das Ganze war auch noch kostengünstig und klar, dann wurden natürlich auch noch diverse soziale Projekte eben für die Arbeiter da in der Mine, wurden für die Kinder wurden Schulen eingerichtet, Infrastruktur wurde mit hochgebaut, das ist ja alles doch so ein bisschen Provinz auch in Uganda gewesen. Klar, das wollte man natürlich alles ein bisschen mit schaffen und dadurch sind natürlich auch sehr viel Gelder im Fluss gewesen, um auch so eine Anlage dort in die Pampa zu stellen. Aber ich fand das schon ganz faszinierend, also dass man wirklich tatsächlich also diese sulfidischen Erze im Prinzip in große Tanks gibt, die Bedingungen entsprechend schafft und dann die Bakterien nichts Besseres zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass unten irgendwo Nickel, Kobalt und diese ganzen Metalle rauskommen.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Tagebaurestlöcher hier. Also hier ist Lausitz, ich bin hier in Cottbus und ich komme eigentlich aus Zeitz und das ist direkt in der Nähe von Leipzig, soll heißen Braunkohle, das ist so, da bin ich aufgewachsen, also ich weiß, was das ist. Ne? Ja. Und da hat man jetzt mit den Tagebaurestlöchern das Problem, dass die alle sehr schnell versauern. Ja. Deswegen muss da andauernd Kalk entweder direkt ins Wasser oder zumindest ins Grundwasser rings um die Seen rein gepumpt werden, damit das ganze Zeug nicht versauert.
Jetzt hat man da eine tiefgründige Versauerung drin. Ja klar, da kann kein ja. Lebewesen drin sich wohlfühlen.
Deswegen der ganze Kalk, damit das dann halt doch irgendwie klappt. Stellt sich natürlich die Frage, Mensch, könnte man sowas nicht auch biologisch machen? Aber ich glaube, das wird etwas schwieriger. Ich bin
ein bisschen überfragt, weil das natürlich, man muss natürlich die Bedingungen, also das waren jetzt so riesige Reaktoren, wo das halt, wo ist böses Wort, höchstwahrscheinlich gehen alle Deutschen gleich an die Decke. Bei Reaktor denken sie immer gleich an Atom. Also riesige Tanks, Reaktoren halt, wo halt Flüssigkeit, also Wasser drin war, Nährstoffe, glaube ich, haben sie mir zugegeben, ein bisschen auf pH-Wert geachtet und ich glaube, sie haben es auch sogar mit den entsprechenden Bakterien geimpft und die haben halt wirklich die ganze Zeit nichts anderes zu tun gehabt, als diese sulfidischen Erze zu knacken und daraus eben halt Energie zu ziehen und als Abfallprodukt kamen dann halt die Metalle unten raus.
Du sagst sulfidische Erze. Es gibt also mit Sicherheit sulfidische Erze, es gibt mit Sicherheit oxidische.
Ja, Oxide, also
gut. Na, also einfach Oxide, Rost. Ne?
Also diese sulfidischen Erze sind grob gesagt Pyrit, also ja. Eisensulfid, leiten sich letztendlich von hydrothermalen Schloten vom Meeresgrund her.
Okay.
Das sind im Prinzip die gestrandeten fossilen Überreste irgendwelcher Meeresböden beziehungsweise deren hydrothermalen Schloten, die dann über die geologischen Zeiträume halt zigfach überprägt an Land gelandet sind.
Was gibt's noch? Muss ja noch mehr gegeben haben? Muss ja noch mehr geben als nur sulfidische Erze?
Ja, wir hatten ja schon die magmatischen Erze, die hatten wir schon abgehälftet. Also im Prinzip sind wir jetzt, was ich ja vorhin sagte, mit den heißen Wässern, die dann halt zirkulieren. Das kann natürlich auch noch angeheizt werden durch Regen oder Meerwasser im Meer. Die sacken natürlich auf, heizen sich auf, werden dadurch natürlich schon aggressiver, können Dinge lösen, steigen wieder hoch und wenn sie dann wieder im Meer sind, dann ändert sich der Chemismus ja schon wieder. Sie vermischen sich mit dem Meerwasser, Minerale können ausfallen, die regnen dann halt auf dem Meeresboden ab oder lagern sich an den Schlotwänden. Und klar, wenn diese jetzt über Jahrmillionen zu sedimentiert sind, mit anderen Sedimenten an Land geraten durch plattentektonische Vorgänge, dann können die natürlich zu diesem Massive Sulfide verärzen, also massiv sulfidischen Verärzungen führen, die dann eben wie im Rammelsberg oder eben auch die erwähnten Kilembe-Minen dann eben auch abgebaut werden. Wurden im Rammelsberg, wird glaube ich gar nicht
mehr. Okay, ja, aber es muss ja noch mehr als Schwefelverbindungen
geben. Ja, es gibt ja noch mehr als Schwefelverbindungen. Also wir haben ja die Oxide, aber das sind eigentlich so die wichtigsten sind halt die oxidischen und die Schwefelverbindungen. Das sind im Moment so für die, ich sag mal, metallischen eigentlich so die.
Okay, was ist dann der ganze Schrott, das ganze Zeug, das halt kein Erz ist? Gibt es dafür einen schlauen Namen?
Im Prinzip, der Bergmann nennt es Gangart.
Ja, den Begriff kannte ich. Gangart kannte ich. Und ansonsten, also wenn du jetzt einfach bloß einen Stein vor dir hast, der einfach bloß halt Stein ist und kein näher bezeichnetes Erz oder so.
Hat der Bergmann bestimmt auch noch wieder einen Ausdruck für. Der fällt mir im Moment bestimmt wieder nicht ein.
Okay. Ja, also die meisten Steine, woraus bestehen die jetzt? Die bestehen im Wesentlichen, also ich habe immer so im Kopf mindestens Silikat, dann irgendwie viel Aluminium, viel mehr als man glauben würde, lungert da draußen rum und ziemlich viel Eisen.
Grob gesagt, wenn man jetzt unsere Geologie beschreiben würde, könnte man das zusammenfassen in Silizium, Aluminium, Magnesium, Eisen und noch so ein bisschen Kropfzeug dabei. Dann haben wir es eigentlich schon fast durch. Kalium, Calcium, Natrium noch, dann haben wir die Feldspäte noch mit geheftet. Dann sind wir aber schon fast fertig. Würde fast die Reihenfolge aufbauen. Also Silizium, Aluminium, dann ungeordnet Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Eisen. Und dann, wenn wir das wegnehmen, bleibt von der Erde nicht mehr viel übrig.
Ja, jetzt haben wir hier eine Stunde gesprochen. Und es gab keinen Plan, es gab keine Vorbereitung, es gab kein gar nichts, aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut geworden.
Für spontan denke ich brauchbar. Also ist wahrscheinlich, habe ich mich um Kopf und Kragen geredet und werde wieder zugeschüttet mit Kritiken.
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wahrscheinlich viel gelernt, noch viel mehr vergessen, als ich gelernt habe, aber naja. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich.
Das ist gut, das mir auch.
Ja, okay, dann würde ich sagen, wir verabreden uns später nochmal und ich schaue mal, was ich damit anfangen kann.
Alles klar.
Dann wiederhören.
Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Ja, ebenso.
Alles klar, gut. Tschüss.
Ciao.